I want you to know. Tragic moments will come and go, but they can touch you, you know. Because you're destined to show all the love of life, all the good things inside, all God's inner thoughts, all the manners in which we cry.
Heute eine Axiom-Sendung, und zwar zu dem Thema der Vermittlungskonzepte auf der Documenta 12, am Mikrofon Felicia Herrschaft. Um in diese Vermittlungskonzepte einzusteigen, könnte man sagen, die dritte Leitfrage der Documenta 12, was tun, wird auf diese Frage der Bildung bezogen. Die Vermittlung als Anwältin der Kunst hat eben für Roger M. Bürgel einen hohen Stellenwert. An der Vermittlung erkenne man eben den Unterschied zwischen einer bloßen Konsumhaltung und einem emanzipatorischen Anspruch. Das soll auch in der Architektur, zum Beispiel in den Palmenhainen, deutlich werden. Die Vermittlungskonzepte sind von Ulrich Schöttger und Karl Mörsch entwickelt worden. Ulrich Schöttger leitet die Vermittlung der Documenta 12. Er ist studierter Germanist, Kunstpädagoge und hat auch freie Kunst studiert. Und er arbeitete als Lehrer zum Beispiel in Berlin und Madrid und initiierte auch Ausstellungen. Seit 2004 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg, und er wurde von Karl Mörsch dazu aufgefordert, dann eben, weil er auch schon an Documenta 10 und Documenta 11 als Guide gearbeitet hat, dann eben auch die Vermittlungskonzepte der Documenta mitzuentwickeln. Und um einen Einstieg in diese Sendung durch die Vermittlungskonzepte zu bekommen, spiele ich jetzt zuerst ein Interview mit Ulrich Schöttger. Danach folgen auch Impressionen sozusagen aus der Documenta 12, weil wir gestern auch die Möglichkeit hatten, an einer Schülerführung teilzunehmen. Und dann kommt noch ein Interview eben mit Achim Vorreiter, der auch im Beirat der Documenta tätig war und auch eben selbst Führer ist auf der Documenta. Dann folgt noch das Interview mit Sonja Passifal. Sie ist sozusagen zuständig für die Organisation der Schülerführung. Dann bis gleich jetzt das Interview mit Ulrich Schöttger.
In Bezug auf die Vermittlungskonzepte, die hier für die Documenta 12 entwickelt wurden, wie stehen die im Verhältnis zur Kunst? Geht es da, oder hat sich die Vermittlung in der Zwischenzeit mehr institutionalisiert möglicherweise? Weil es gab ja auch diese öffentliche Veranstaltung in Berlin, in der das Vermittlungskonzept präsentiert wurde. Und wie steht das, gibt es da ein Wechselverhältnis zwischen Vermittlung und Kunst? Und hat etwas von beiden vielleicht an mehr Bedeutung gewonnen in der Zwischenzeit? Hat sich da vielleicht etwas angenähert?
Also ich glaube, man sollte die Perspektive nicht darauf setzen, ob die Kunstvermittlung sich mehr oder weniger institutionalisiert hat oder ob jetzt die Kunstvermittlung gegenüber der Kunst einen bedeutungsvolleren Schwerpunkt besäße oder mittlerweile gewonnen hätte. Weil es ist, glaube ich, kein Konkurrenzgeschäft, was die Kunst mit der Kunstvermittlung pflegt, sondern das ist eigentlich eher so anzulegen, dass wir seit dem 20. Jahrhundert wissen, dass moderne Kunst, zeitgenössische Kunst erklärungsbedürftig ist und man im Laufe des 20. Jahrhunderts für diese Form der Erklärung ganz unterschiedliche Formate der Kunstvermittlung entwickelt hat. Also wenn man in die Geschichte der Documenta schaut, dann weiß man, dass auch auf der Documenta 1955 Kunstvermittlung stattfand. Allerdings die noch unter dem Begriff des Connoisseurs, des Wissenden. Und wenn man sich die alten Bilder anschaut von der Documenta 55, dann sieht man eben Arnold Bode vor Frauen im Petticoat und Männer im Anzug stehen und immer auch mit großer Geste auf die Bilder zeigen. Also er bzw. Werner Haftmann waren eben diejenigen, die Wissenden waren und das Wissen dann in das Publikum trugen. Nun wissen wir aber auch, dass diese Form nur einen ganz, ganz geringen Teil der Besucher betreuen konnte. Und zwar meistens dann auch noch das Bürgertum oder Leute, die eine intensivere Beziehung halt zu Documenta pflegten und so weiter. Und das kann man dann hierarchisch betrachten. Wir wissen aber auch, dass heute der Anspruch von so einer Großausstellung ganz anderer ist. Und zwar ist das Publikum massiv gewachsen. Und damals wie heute ist so eine Ausstellung wie die Documenta eben nicht an sich für Expertenpublikum gemacht, also für Galeristen oder für Ausstellungsmacher, Kuratoren, Künstler, wie auch immer, sondern eben für ein großes Laienpublikum. Also braucht man ja gar nicht verbergen, sondern das kann man ja auch stark machen, zu sagen, die Documenta in dieser Größe und Bekanntheit als Weltkunstausstellung hat einen riesengroßen Anteil an Laienpublikum, die eben speziell zu dieser Ausstellung kommen und sich hier auf dieser Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen. Und wenn man dann weiß, dass zeitgenössische Kunst per se erklärungsbedürftig sei, dann muss man natürlich dann auch einen ganz neuen Rollenentwurf für Kunstvermittlung entwickeln. Mhm. Und wir haben von vornherein, als wir hier die Kunstvermittlung der Documenta 12 aufbauten, an ganz unterschiedliche Formen gedacht. Und zwar zum einen mussten wir natürlich anschließen an die Kunstvermittlungserfahrung der letzten Documenta 10 und 11. Da verstand man unter Kunstvermittlung ausschließlich Führung.
Ja.
Und das Besondere daran war auch, dass diese Führungen vermittelt worden sind an Besucher über eine Firma, die außen stand als Partner der Documenta. Ja. Und insofern war natürlich, wenn man das jetzt mal auf das ökonomische Modell bezieht, die Kunstvermittlung outgesourced.
Ja.
Und das ist diesmal ganz anders begriffen worden. Man hat die Kunstvermittlung wieder zurück in die Institution geholt.
Mhm. Ja. Okay, also.
Und das heißt in dem Moment auch, dass das wirtschaftliche Interesse an Kunstvermittlung nach wie vor da ist, aber nicht die erste Priorität besitzt.
Ja, das heißt, Sie sind ja auch schon Vermittler gewesen bei der Documenta 11.
Und auch auf der 10.
Auch auf der 10. Mhm. Und Sie, und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie auch jetzt hier diesen Bereich leiten? Also, Sie haben auch über dann in dem Nachlesebuch ja auch noch Texte geschrieben über Pettigrew.
Mhm.
Und hat sich das auch daraus entwickelt, aus Ihrer Kenntnis sozusagen des Ablaufs der Führung, was passiert, wenn eben outgesourced wird, das mitzugestalten jetzt?
Also ich glaube, es war für mich eine große Hilfe zu wissen, wie es auf der Documenta 10 lief und wie es auf der Documenta 11 lief und mich auch nochmal daran zu erinnern, welche eigenen Erfahrungen ich da hatte. Welche negativen und welche positiven Erfahrungen ich hatte, um dann zu überlegen, wie kann man die positiven Erfahrungen verstärken und wie kann man aus den negativen Erfahrungen nochmal lernen. Also was für mich ein dezidiertes Ziel war, als ich hier anfing, war erstens, es gibt ja mittlerweile ganz unterschiedliche Modelle von Kunstvermittlung für Großausstellungen.
Ja.
Also es gibt ja in MoMA die sogenannten Momanizer oder in München probiert man auch diese Live-Speaker aus, dass also Leute in Räumen stehen und wenn ein Besucher eine Frage hat, dann geht er auf diese Person zu und dann zapft er das Wissen ab. Und das ist in meinen Augen aber eine sehr auf Aneignung bezogene Form von Vermittlung, dass man sich also dass man das konsumieren kann. Mhm. Ich habe eine Frage und dann kriege ich auch sofort meine Antwort.
Ja.
Blendet dabei allerdings aus, dass Kunst, wenn man sich auf ästhetische Theorie bezieht, grundsätzlich ein fremder Gegenstand bleibt. Dass also die Aneignung nicht so durchläuft wie beim Kaufen einer Ketchupflasche im Supermarkt, sondern dass es immer auch Momente der Entfremdung sind, die dort stattfinden, und zwar in Bezug auf das künstlerische Werk, als natürlich auch auf mich selbst. Mhm. Dass ich also anfange, wenn ich in einem Dialog mit einer Arbeit stehe, mich auch anfange, selbst zu befragen. Und dann eben auch nicht von einer rein Identifizierung meiner Person ausgehen kann.
Ja.
Um das abzukürzen, diese Form von Live-Speaker oder Momentizer, wie auch immer, die habe ich mir für diese Dokumente überhaupt nicht gewünscht. Ich legte sehr viel Wert auf Führung. Mhm. Ich legte Wert darauf, dass man Führung auch zu problematisieren hat, und zwar im Sinne der Dokumenta 10 und 11 hinsichtlich ihrer Produktorientierung. Da war es nämlich eben so, dass es wirtschaftlich günstig ist, Kunstvermittlung als ein Produkt zu verstehen. Ich kaufe jetzt eine Stunde Fridericianum oder ich kaufe eine Stunde Bindingbrauerei. Und ich habe viele von diesen Führungen auch gemacht. Ich hatte aber auch sehr, sehr viele zwei-, drei- oder vierstündige Führungen und wusste eben auch, wie der Unterschied ist zwischen einer ein- und einer zweistündigen Führung.
Ja.
Deswegen hatte ich sehr dafür plädiert, eben auf diese Dokumente ausschließlich zwei- oder mehrstündige Führungen anzubieten.
Ja.
Weil ich eben auch wusste, dass diejenigen, die zweistündige oder dreistündige Führungen buchen, das sind die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben oder eine intensivere Auseinandersetzung mit Kunst sowieso per se pflegen. Das heißt aber, der große Anteil der Leute, die dieses Produkt einstündige Führung buchten, war im Grunde Laienpublikum. Die probierten das mal so aus. Mal gucken, wie das so ist.
Konnten sich das gerade so leisten.
Ja, oder wollten einfach nicht mehr investieren, genau.
Ja.
Und ich glaube, es lohnte dann, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen, also zu sagen, wir machen nur zweistündige. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn man die, man muss ab einer bestimmten Stelle nicht nur die Kunden fragen, sondern muss dann auch fragen, wer sind die Professionellen, die das ausüben, das sind die Kunstvermittler, und was für eine Sicht haben die eigentlich auf so eine einstündige Situation? Und da ist dann ganz klar, dass die nicht so schöne Situationen herstellen können in einer einstündigen Führung, wie das bei einer zwei- oder dreistündigen der Fall wäre, weil man den Leuten keine 5 Minuten Zeit lassen kann, mal eine Frage zu stellen, weil man denen nicht ins Gesicht schauen kann, weil man ununterbrochen redet, weil man in 10 Minuten versucht, so ein Konzept einer Großausstellung in Worte zu fassen und vielleicht noch über 4 Arbeiten zu reden, und man schweißt sie regelrecht ab.
Ja.
Und die Leute wissen das nicht, dass man das tut, weil sie diese Differenzerfahrung zu einer zwei- oder dreistündigen Führung gar nicht haben.
Mhm.
Und es war natürlich für uns ein wirtschaftliches Risiko. Wir wussten nicht, wie das Publikum darauf reagieren wird. Mittlerweile wissen wir es. Es reagiert sehr, sehr positiv darauf.
Ja.
Bis hin zu solchen Phänomenen, die ich mir selbst habe auch nicht erträumen lassen, dass wir Publikum haben, gerade in den offenen Führungen. Also offene Führungen sind ja die, wo man auch zu zweit oder zu dritt sich einfach anschließen kann, wo man nicht in einer Gruppe von 15 Leuten sein muss, um eben eine Führung zu buchen. Und da haben wir ganz viele Besucher, die nicht nur eine Führung mitmachen, sondern schon 4 oder 5 Führungen im Laufe der Dokumentarzeit besucht haben. Weil die nämlich jetzt auch positiv mitbekommen haben, dass es interessant ist, dass jeder Kunstvermittler eine ganz andere Form der Erzählung über die Dokumenta hat. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte Groger Bürgel in der Kunsthochschule einen Vortrag gehalten, und da erboste bzw. entsetzte sich erneut ein älterer Mann darüber, dass er auf der letzten Dokument dann über eine Stunde neben einem Bild von Jeff Wall stand, und an ihm passierten nun 3 verschiedene Gruppen vorbei, und er feststellte, und darüber empörte er sich, dass alle Erzählungen ja anders gewesen seien. Und ich sehe es ja genau andersrum. Ich finde das hochproduktiv.
Ja.
Und zwar auf der ganz einfachen Basis, dass natürlich auch unsere Kunstvermittler ihre eigenen ästhetischen Erfahrungen einbringen müssen, um sie zu nutzen, um Kunstvermittlung zum einen vorzumachen. Sehen Sie, was ich hier mache. Das können auch Sie, basierend auf Ihrer eigenen ästhetischen Erfahrung. Man debattiert also auch darüber. Und man problematisiert im gleichen Sinne eben Kunstvermittlung als solche. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Moment. Kunstvermittlung wird auf dieser Dokumenta selbstreflexiv.
Ja.
Es gibt keinen Standard. Das kann man auch mit Kunst nicht behaupten.
Ja.
Sondern es gibt natürlich eine Form von Pluralität, auch natürlich von Mehrdeutigkeiten, die in meinen Augen aber nicht jetzt zu so einem Urteil führen sollten, Kunst sei beliebig oder hier ist ja nun alles möglich, sondern es ist, das Interessante ist, dass es aus der Situation heraus entsteht.
Mhm.
Sie können Dinge nicht planen, wie zum Beispiel, dass Sie vor einem Bild stehen mit einer Gruppe und anfangen, über die Chromatik eines Bildes zu reden und plötzlich zeigt sich einer aus der Gruppe als Mediziner und Pharmazeut und erklärt dem Publikum kurz, warum eigentlich Tabletten bestimmte Farben tragen.
Ja.
Das ist hochinteressant. Und alle hören gespannt zu und man kommt dann natürlich wieder auf ein anderes Thema. Oder man selber fängt darüber an zu denken, ach, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, warum gehen wir jetzt nicht zu der Ines Dujak, die setzt sich genau mit Genpolitik und DNA-Analysen auseinander und so weiter.
Mhm.
Und diese Form von Improvisation,
ja,
auf der Basis einer Ausstellung zusammen mit Publikum herzustellen, das ist eine unglaubliche Lebendigkeit.
Ja. Also dann könnte man sagen, also nicht nur die Kunst ist reflexiver geworden, sondern durch die Vermittlung möglicherweise ist die Kunst vielleicht auch reflexiver geworden?
Ja, ich meine, das Reflexive ist ja nun etwas, was nicht nur im Kunstsystem stattfindet. Also wir sind ja reflexiv auch in der Politik. Also gerade dann, wenn es zum Beispiel darum geht, Visionen zu entwickeln, wo wollen wir mit unserer Gesellschaft hin, sind wir sehr stark eben auf unseren derzeitigen Gesellschaftsstand zurückgeworfen, in einem unglaublich hohen Anzahl an Faktoren, die alle unter Umständen wirksam sein könnten für den weiteren Verlauf einer Gesellschaftspolitik. Wir können Reflexivität auch auf unseren eigenen Körper und auf das Gesundheitssystem beziehen, wo wir immer nicht genau wissen, bin ich eigentlich krank oder bin ich gesund.
Ja.
Weil unser Gesundheitssystem so verdichtet ist, dass also meine Kniebeschwerden sofort dazu führen können, dass da eine ganze Menge andere Dinge dranhängen. Genetische Probleme meiner Eltern, die hatten auch schon immer Rheuma, meine Sportverletzungen, weil ich so ein Sportler bin und so weiter. Und ich mich dann immer wieder fragen muss, wie will ich mich
eigentlich. Aber erzählen Sie das auch vor einem Bild, wo es, oder einer Arbeit, wo es darum geht, dann, dass jemand vielleicht ein Körperbild reflektiert. Also es gibt ja auch die eine Arbeit im Auerpavillon mit der Krebs.
Joe Spence, ja.
Genau.
Mit der Krebserkrankung.
Ja.
Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die ganzen Kunstvermittler erzählen, weil ich kontrolliere das auch nicht.
Ja.
Das hängt auch damit zusammen, dass diese Situationen, in denen man Kunstvermittlung betreibt, geschützte Situationen sind. Wir haben in dieser Hinsicht zum Beispiel ein massives Mediationsproblem, weil die ganzen Kamerateams gerade zu Anfang der Dokumente natürlich immer bei den Führungen dabei laufen wollten.
Okay.
Nur funktioniert das mit den Führungen nicht. Man kann nicht plötzlich sagen, gehen Sie mal weiter nach links wegen des Lichts oder können Sie den Satz nochmal wiederholen. Da wird das dann so konstruiert, dass die Natürlichkeit der Unterhaltung, des spontanen Eintritts in ein Gespräch und so weiter völlig verloren geht.
Ja.
Und natürlich die Medien auch eine Kunstvermittlungsauffassung noch mit sich tragen, die dezidiert davon ausgeht, es gibt einen, der spricht und den Rest, der hört zu.
Mhm.
Und wir wollten genau das aufbrechen.
Ja.
Auch das wird zum Teil dann immer missverstanden, in der Hinsicht, es müssen jetzt immer alle reden auf den Führungen der Documenta 12,
ja,
was aber nicht stimmt. Also wir haben natürlich auch eine Menge Gruppen, die möchten einfach nur geführt werden.
Ja. Ja.
Aber wir möchten zumindest einmal einen Moment entwickeln mit dem Publikum, wo wir genau dieses reflektieren wollen. Muss das so sein? Und dass man denen das anbietet, dass man Leute einlädt.
Ja.
Wenn man Leute nicht einlädt, dann fühlen sie sich auch nicht eingeladen, sich wirklich beizutragen.
Ja.
Und wenn man jemanden einlädt, dann gibt man dem anderen immer noch die Chance, auch das abzulehnen.
Hm.
Aber zumindest einmal die Einladung auszusprechen, ist für mich ein wichtiges Maß, um A, sich von Standards zu verabschieden,
ja,
und B, dadurch viel stärker das Publikum auch aktivieren zu können.
Hm. Ja, der Beirat der Documenta wurde ja auch deshalb ins Leben gerufen, um gerade auch bildungsferneren Schichten auch auf eine bestimmte Art und Weise den Zugang zur Kunst zu ermöglichen. Und da würde mich eigentlich interessieren, wenn sich gerade das Kulturzentrum Schlachthof darum bemüht, dass Menschen, die keinen Zugang zu höherer Bildung hat, höhere Bildung.
Ja.
Ja, und
was auch immer das heißt mit dem.
Genau, was heißt das eigentlich? Weil, wenn ich mir das anschaue, die Kinder haben ja auch, also auch die ganz
Kleinen. Steht das da mit höherer Bildung in dem Text?
Das Kulturzentrum Schlachthof kümmert sich um jene, denen die Tür zu höherer Bildung verschlossen bleibt. Und das kommt auch hier nochmal, wie Bildungsgrenzen überwunden werden können. Darüber diskutierten dann auch Mitarbeiter der Kasseler Universität und so weiter.
Das kann man falsch verstehen, aber ich möchte das ganz gerne nochmal schützen, aus dem ganz einfachen Grunde. Dadurch, dass das natürlich aus einem sehr avancierten, emanzipationsbezogenen Kulturpolitik kommt, wie das jetzt hier spricht.
Genau, hier dann
Aische ist
auch
mit
genau.
Ja. Das ist notwendig gewesen, um überhaupt dem Kulturzentrum Schlachthof als vor 30 Jahren aus einer Selbstorganisation entwickelten Institution zu legitimieren. Das ist ganz klar.
Okay.
Aber ich habe zum Beispiel auch mit so einem Begriff wie bildungsfern und höherer Bildung insofern Schwierigkeiten, weil in Zeiten einer Globalisierung wir kulturelle Werte nicht mehr hierarchisch organisiert wissen.
Ja.
Auch wenn man gerne wieder Deutsch stümelt und sagt, die Kinder müssen mehr Goethe lesen und so weiter, wo man sich ehrlich fragen muss, kann man das so sagen? Oder ist es nicht sowieso eine Sowohl-als-auch-Geschichte und wir haben es mit Parallelsituationen zu tun, aber nicht mit einer rein hierarchischen?
Ja,
ich habe nichts gegen Goethe. Also.
Ja, ich wollte auch wirklich wissen, wie das im Zusammenhang steht dann mit ästhetischer Bildung, weil man kann ja sehen, dass die Kinder auch gerade in dem Bereich Aushecken oder auch in anderen Bereichen eine ästhetische Erfahrung machen. Und die ästhetische Erfahrung ist ja in dem Sinne das, was dann auch einen Bildungszugang ausmacht. Mhm. Also es geht ja nicht darum, bei diesen Arbeiten, und ich habe bisher keine Arbeit gesehen, die diesen Zugang nicht ermöglicht hat, dass der Zugang durch die ästhetische Erfahrung des Betrachtens doch gegeben ist, oder?
Ich weiß noch nicht.
Des Betrachtens eines Bildes. Also kann man dann sagen, dass die ästhetische Erfahrung vielleicht wichtiger geworden ist als das, was wir unter höherer Bildung dann verstehen, weil es eben diese Nivellierung gibt und die Leitung zum Beispiel auch davon spricht, dass man Bildungslücken erklärt.
Ich versuche es gerade zu verstehen, weil ich meine, dieser Begriff der höheren Bildung, kulturelle Werte,
aber sind wir jetzt gestolpert.
Und ästhetische Erziehung bzw. ästhetische Erfahrung, da berühren Sie jetzt ganz unterschiedliche Diskurse auf einmal. Also das eine ist natürlich der
Ich würde das halt entgegensetzen. Ich würde sagen, die ästhetische Erfahrung ist wichtiger als eben der Diskurs darüber, wie man eben bildungsferne Schichten zur Kunst bringt. Das würde ich eben.
Ja, oder wie gesagt, da gibt es Zusammenhänge. Man muss ja bedenken, dass die bei einer Hierarchisierung von Wissen und auch von Bildung, die auf bestimmte kulturelle Werte setzt, man normativ vorgeht und zwangsläufig immer ausgrenzt.
Ja.
Und wir sind aber mittlerweile dank der Erarbeitung in der Philosophie und auch in der Erziehungswissenschaft heute so weit, dass wir theoretisch und meines Erachtens auch methodisch praktisch Situationen oder Atmosphären schaffen können, wo wir uns von so einer hierarchischen Vorstellung von Bildungswerten verabschieden können. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, spielt der Begriff der ästhetischen Erfahrung eine so dezidierte Schlüsselrolle, wie sie seit 200 Jahren nicht mehr hat. Also wenn man sich die, jetzt werden wir aber dann philosophisch, also wenn man sich die Philosophie Hegels anschaut, dann weiß man, dass also Kunst bei ihm sehr stark unter einer Produkt- und Werkästhetik begriffen worden ist. Also das, was Kunst überhaupt möglich macht, ist der Künstler und eben der künstlerische Prozess und dann natürlich das abgeschlossene Werk. Und wir wissen, dass also diese Vorstellung eines abgeschlossenen Werkes dienlich ist im Kunstsystem, zum Beispiel um es zu sammeln oder um es zu verkaufen. Aber was es letztendlich für eine Funktion besitzt in der modernen Gesellschaft, kann eine Werkästhetik schlecht behaupten. Da ist dann Rezeptionsästhetik bzw. der Begriff der ästhetischen Erfahrung wieder ein Schlüsselbegriff geworden. Und wenn man sich die einige philosophische Arbeiten zum Beispiel von Christoph Menke anschaut oder auch von dem Rüdiger Bubner, dann sieht man, dass ästhetische Erfahrung wieder zu einem zentralen Begriff wird, um sowohl die Institutionen zu hinterfragen, wie geht ihr überhaupt damit um mit so einem Begriff wie ästhetische Erfahrung, oder seid ihr eigentlich nur auf Werk bezogen, auf Sammlung, auf eine abgeschlossene oder wie auch immer gestaltete Sammlung. Man kann Kulturpolitik natürlich in dieser Hinsicht massiv hinterfragen, auf der Hinsicht, was fördert ihr eigentlich? Und man kann natürlich auch den Rezipienten wieder ansprechen und fragen, was kannst du eigentlich selber für dich aus einem Kunstsystem oder aus einer Kunstinstitution herausholen? Hm. Und wir leben einfach derzeit, nicht nur in Afrika, sondern auch hier in Europa, in einer Situation, wo das Museum sich im 21. Jahrhundert die Frage stellen muss, was für ein Publikum haben wir gerade und was für ein Publikum brauchen wir oder wollen wir eigentlich in Zukunft haben?
Genau, und das haben Sie ja auch schon in einem Interview gesagt, dass Sie ein Publikum bilden wollen.
Ja.
Worin unterscheidet sich das denn, dass man ein Publikum bildet? Weil die Besucher einer Ausstellung sind erstmal Besucher, die machen ja ihre Einzelerfahrungen. Wie wird daraus ein Publikum?
Zweierlei könnte man darauf antworten. Also zum einen ist es ja so, dass ein Publikum zu bilden schon doppeldeutig ist. Also zum einen habe ich einen Erziehungsanspruch oder einen Bildungsanspruch an ein bestimmtes Publikum. Mhm. Und zwar jegliches Publikum, was kommt. Dann kann ich mir aber darüber Gedanken machen, was bedeutet denn ein Publikum bilden hinsichtlich einer Form von Herstellung, einer Konstruktion. Das heißt, ich kann ja versuchen, dann auch mein Publikum zu erweitern. Nicht mit dem zufrieden zu sein, was sowieso schon kommt, sondern zusätzlich noch Publikum hineinzuholen. Und dafür braucht man Momente der Ansprache oder Formen der Ansprache des Einladens. Und da haben wir auch Konzepte zum Beispiel entwickelt, wo wir nicht... wo wir auf der einen Seite natürlich offen sind für Buchungen, Kunden, sprich Besucher, rufen die Dokumente an und sagen, ich möchte gerne ihr Produkt kaufen, 2 Stunden Führung und so weiter. Das kriegen die auch. Allerdings mit der Auflage, dass dort auch über Kunstvermittlung reflektiert wird und die Kunstbesucher sich nicht nur mit den Kunstwerken, sondern natürlich auch mit dem Kunstvermittler auseinandersetzen müssen.
Ja. Kann man als Einzelperson auch eine Führung buchen?
Ja, natürlich. Das sind die sogenannten offenen Führungen. Die finden jeden Tag statt.
Okay, da verstehe ich das.
Ja, jeden Tag gibt es verschiedene Termine an verschiedenen Standorten, wo Sie als Einzelbesucher hingehen können und sagen, ich mache jetzt eine 2-stündige Führung.
Ja. Und wenn man an dem reflexiven Prozess der Kunstvermittlung teilnimmt, dann wird man zum Publikum? Oder wie soll ich das verstehen?
Nein, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir haben auf der einen Seite die Führung, ja, aber zu diesem Format Führung kommen noch andere Vermittlungsformate hinzu. Und das sind Konzepte, die unsere Kunstvermittler erarbeitet haben. Das sind an die 30 Personen, die das getan haben, die auf bestimmte Besuchergruppen zugehen. Und das ist qualitativ angelegt.
Mhm.
Und zwar in der Hinsicht, dass zum Beispiel 2 Kunstvermittlerinnen, die einen osteuropäischen Migrationshintergrund selber haben, entdeckt haben, dass hier in Kassel 10% der Bevölkerung sogenannte Deutschrussen sind. Und sich überlegt haben, was wissen die eigentlich von der Documenta, wenn die vor 10 Jahren zum Beispiel hergekommen sind. Gehen die überhaupt dahin? Weiß man ja nicht.
Ich kann Ellen aber ja mal fragen.
Und dann kann man dann auch überlegen, wie kann ich Fragen der Migration in der Ausstellung sichtbar machen und wie kann ich dann sowohl meine eigenen ästhetischen Alltagserfahrungen mit Migration genauso einbringen, wie die der Gruppe, die ich versuche anzusprechen. Also Russinnen aus Waldau. Oder Ekaterini Dori, studierte Archäologin, hat erfahren, hier in Kassel gibt es eine fantastische Antikensammlung.
Ja.
Und sie hat sich die Ausstellung angeschaut, sie hat sich das Leitmotiv des bloße Leben nochmal zu Gemüte gezogen und hat dann überlegt, sie möchte ganz gerne hier in Kassel körperbehinderte Menschen ansprechen, um mit denen über das idealisierte Körperbild zu sprechen.
Ja.
Was wir transportiert bekommen, auf der einen Seite über die griechische Antike. Aber diese Form der Überlieferung bedeutet immer auch eine Form von Fragmentierung. Also da fehlt ein Arm, da fehlt ein Bein und so weiter. Mhm. Also Sie haben ja eine Form von Behinderung schon in der Rezeption von griechischer Antike.
Versöhnt das denn die...
Das ist ein Heilsanspruch, den Sie haben. Ich glaube, keiner aus unserem Team hat einen Heilsanspruch.
Nein, das meine ich eher...
Wie gesagt, das sind die Situationen, die man herstellt. Und man muss gucken, was kann man mit diesen Situationen machen.
Ja.
Und es ist für viele Leute, die wir dort ansprechen, das erste Mal einen Kontakt zu zeitgenössischer Kunst. Und was wir denen möglich machen wollen, ist, dass sie selber sich auch mit ihrem Alltagswissen sich als Experten begreifen können und Anschlüsse zu künstlerischen Arbeiten finden, die dann nicht einfach Quatsch sind, sondern wo es plötzlich eine Begegnung gibt und wo ich mich einbringen kann. So leicht ist das und so schwer macht man sich's.
Ja, das finde ich auch ganz erstaunlich, weil bisher es scheint so, als würde die Diskursivität der Vermittlung ja dann fast stärker werden als die Kunst, die man hier sieht, weil es darum geht, Diskurse über behinderte Menschen, über kranke Menschen und so weiter, ja jeweils auch, oder über Migranten und so weiter, jeweils mit einzubeziehen in die Rezeption, also der Ausstellung. Also man kann sich diese Ausstellung ohne die Außenwelt gar nicht mehr denken. Also ohne die Außenwelt, das heißt Kassel, also Kassel im weitesten Sinne. Und auch die Menschen...
Das geht ja nie.
Ja.
Sie können sich ja keine Kunstausstellung denken ohne ein Außen.
Ja.
Dass es Kunst ja überhaupt gibt, ist ja schon ein interessantes Phänomen in unserer Gesellschaft. Und dass wir sogar Orte schaffen, wo wir also aus dem Außen in ein Innen gehen, also ein Museum, wo wir wissen, hier gibt es jetzt Kunst oder Vorsicht Kunst oder bitte nicht stolpern oder nicht anfassen und so weiter. Also diese Situationen, die haben sich kultiviert in unserer Gesellschaft und dafür gibt es bestimmte Orte. Ja. Aber um überhaupt zu wissen, dass es einen abgegrenzten Ort dafür gibt, muss ich zwangsläufig immer wissen, es gibt auch ein Außen.
Ja.
Also auch diese Ausstellung funktioniert nur, weil wir eine Weltgesellschaft haben. Ich kann mir dort nur den George Osodi als Nigerianer anschauen, wenn ich im Vorfeld auch schon weiß, dass es ein Niger-Delta gibt, dass dort Öl produziert wird und so weiter und so fort. Ansonsten gehe ich dort nur als jemand rein, der nichts transportiert. Und ich glaube, diese Carte Blanche, die gibt es nicht.
Gibt es auch den Vermittler, der aus der Perspektive des Kunstwerks spricht? Weil das Kunstwerk wird ja auch immer als eine Form der Abbildung oder der Spiegelung der Realität verstanden, also jetzt bestimmte Arbeiten. Also man spiegelt etwas der Realität in dieser Arbeit. Was würde passieren, wenn der Vermittler aus der Perspektive des Kunstwerks das über sich, über diesen Bruchteil der Welt, die es repräsentiert, sprechen würde? Geht das?
Nein.
Nein. Sicher?
Ja, ich meine, wenn Sie haben die, wir haben ja die Möglichkeit, wir brauchen diese Grenze zur Kunst. Wir brauchen auch diese Grenze zum Werk. Also jetzt nicht die Kunstvermittler, sondern jeder von uns als Kunstbetrachter braucht die Grenze zum Werk. Ansonsten wird man Schizo. Ja, also wenn man zwischen sich und dem Werk nicht mehr unterscheiden könnte, sich absolut damit identifizieren würde, dann würde man in eine Schizo-Situation geraten. Das halte ich für pathologisch.
Okay.
Ja. Und dieses Pathologische hat man, glaube ich, auch in dem Moment, wo Leute sich dann als Kunstwerk inszenieren.
Okay.
Die stecken sich dann Blumen ins Haar und ziehen einen bunten Rock an und touren jetzt gerade bei der Documenta von Fredriziano rum.
Also diese folkloristischen Elemente.
Ja, oder ich glaube, das ist einfach dann eine verfehlte Vorstellung von dem, was ein Werk ist.
Mhm.
Weil wenn man sich selbst als Werk sieht, ja, da muss man natürlich davon ausgehen, dass man keine Offenheit mehr besitzt, weil man in sich ein abgeschlossenes Werk praktisch sei.
Ja.
Und dass man natürlich dann Gefahr läuft, von anderen einfach auch komisch beobachtet zu werden.
Ja.
Weil wir spielen ja hier Rollen als Kunstvermittler.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so.
Okay.
Und ich glaube, das Interessante an der Kunstvermittlung bei dieser Documenta ist, dass wir uns auch intensiver gefragt haben, was sind eigentlich künstlerische Formen für uns?
Mhm.
Also inwiefern beeinflussen die unser eigenes Sprechen?
Ja.
Oder inwiefern muss ich einsehen, dass mein Sprechen, was ich vor dem Publikum mache, selber wiederum mit ästhetischen Fragestellungen zu tun hat? Aus diesem Grunde habe ich eben so viel Wert darauf gelegt, dass wir nicht dieses Live-Speaker-Modell machen, sondern dass man die Möglichkeit hat, 2 Stunden die Leute zu führen und sie auch einzubinden in ein Gespräch.
Okay.
Und dazu gehört für mich eben auch dazu, dass man die Leute nicht nur führt, sondern auch an der Nase herumführt. Dass man mit ihnen spielt. Weil man spricht ja ständig über eine Grenze zwischen Realität und Funktion.
Yeah.
Das heißt, man ist immer auf beiden Seiten zugleich verortet.
Okay.
Das macht diese Rolle des Kunstvermittlers so besonders.
Mm.
Aber er sollte eben weder nur auf der positivistischen Faktenseite sein, das sind dann so ganz langweilige Führungen, die nur rumtingeln mit dem Regenschirm voraus und sagen, das ist der Künstler dann und dann geboren, das Bild heißt so und so, das rote Dreieck bedeutet das und das und das.
Mm-hmm.
Also eine Form von Schematisierung.
Ja. Yeah.
Und man sollte, glaube ich, auch nicht denken, man sei selber ein Kunstwerk. Dann wird man auch mühsam und läuft Gefahr, dass man da nicht wieder rauskommt.
Ja.
Oder
peinlich. Ja. Und die Schüler, wie haben die Schüler sozusagen den Zugang zur
Sie Kunst? Haben doch gleich noch ein Gespräch mit
so einem Arzt. Genau, aber wie ist da Ihre Wahrnehmung? Also die Schülerführung,
wie passt
dieses Konzept?
Das ist... ich bin selber auch ausgebildeter Pädagoge.
Mhm.
Und ich sehe, abgesehen jetzt die ganze Ausbildungsphase, auch der Kunstvermittler hat natürlich auch einen Bildungsprozess und hat natürlich auch in sich Lernprozesse.
Ja.
Es ist aber bei den Schülerinnen und Schülern nochmal eine ganz besondere Situation, dass ich es mit sehr, sehr jungen Erwachsenen zu tun habe, im Alter von 14 bis 17.
Mhm.
Und man sogar dort noch viel, ich würde mal sagen, viel expliziter Wert darauf legen musste, dass wir es mit dem pädagogischen Prozess zu tun haben, der sicherlich ästhetische Momente in sich tragen muss, gerade in Bezug zu der Kunstausstellung, aber ganz radikal eben nicht als Produkt veräußert werden darf, der ganz radikal als ein Experiment auch für die Jugendlichen thematisiert werden musste, um ihnen die Angst vor dieser Großausstellung zu nehmen. Auch denen ist es natürlich so gegangen, dass es ein Riesenprojekt ist, so eine Dokumenta mit unglaublich vielen Künstlern. Und da muss man eben schauen, was schaffen sie auch intellektuell?
Ja.
Und wie schaffen die das vor allen Dingen dann auch noch in der Form der Wiedergabe? Weil es geht ja bei den Schülerinnen und Schülern nicht nur darum, dass sie für sich die Ausstellung erarbeiten, sondern sie müssen das Ganze ja auch noch wieder reproduzieren. Das ist eine unglaubliche Leistung.
Ja.
Das ist also, ich meine, das ist schon überhaupt eine unglaubliche Leistung für Erwachsene. Das ist alles andere als einfach Kunstvermittlung vor so vielen verschiedenen Werken, vor so vielen tagtäglich unterschiedlichen Leuten und Gruppen zu vollziehen. Ja. Auch jedes Mal noch mit dem Anspruch an Unterhaltung, Tiefgründigkeit, Witz, die ganzen Hintergrundinformationen und. Das ist ja wahnsinnig viel, wofür man sensibel sein muss. Und auch die, also was meines Erachtens Sonja Parzival sehr, sehr gut hinbekommen hat, ist eben die Kinder stark zu machen oder die Schülerinnen und Schüler stark zu machen, ihre eigene Position auch zu erarbeiten.
Ja.
Schon allein das ist ein irrer Anspruch.
Ja.
Sagen Sie mal zu einem 14-Jährigen, wie ist denn deine Position? Ja, die sind ja ganz viel am Ausprobieren. Die ändern sich ja im Laufe eines Jahres und so lange haben sie ja praktisch auch schon jetzt für die Dokumenta gearbeitet, selber.
Ja.
Weil es sind ja junge Persönlichkeiten, die noch viel bildungsoffener sind und viel stärker verspielt sind.
Die kann man ja entlasten, indem man sagt, es ist genau nicht in Ordnung, dass hier unterschiedliche Positionen haben.
Richtig, ja, ja. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite, und das liegt nicht nur an unserem Bildungssystem, sondern auch an Bedürfnissen, die Kinder und Jugendliche in sich tragen, Orientierungspunkte zu besitzen. Erwachsene sind genauso Orientierungspunkte wie gleichaltrige Freunde.
Mhm.
Aber das sind alles äußere Personen, von mir äußere Personen, an denen ich mich dann orientiere. Aber wenn es plötzlich heißt, organisiere dich selbst so, dass du souverän bist, und zwar nicht nur im kulturellen, sondern auch im politischen Sinne, dass du souverän bist, du auch einstehst für das, was du da denkst, das muss man erstmal so rausbesaugen können.
Ja, das stimmt. Also als letzte Frage würde ich gerne noch wissen, ob die Vermittlungskonzepte, die jetzt in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen entstanden sind, ob diese auch von den Künstlern hätten entwickelt werden können?
Nein.
Ja, inwiefern?
Weil die Aufgabe der eingeladenen Künstler natürlich eine ganz andere ist als Besucherbetreuung. Natürlich gab es auch Überschneidungen. Also dass jetzt zum Beispiel auch Künstler im Projekt Aushecken mitarbeiten werden, dass Künstler auch mit Publikum zusammengearbeitet haben, was sie selber angesprochen haben. Man könnte jetzt Dante Dakic zum Beispiel nennen oder auch Ricardo Bassbaum. Das sind für mich insofern wichtige Arbeiten, weil sich da die Differenz zwischen Kunstvermittlung und Vermittlungskunst plötzlich auftut. Da gibt es die Grauzone, die ganz, ganz interessant ist. Also inwiefern betreibt Ricardo Bassbaum Kunstvermittlung?
Ja.
Aber was er natürlich leistet, ist eine Kunstvermittlung hinsichtlich seines eigenen Werkes oder seiner Werkdiskussion, die er führt, aber nicht hinsichtlich einer gesamten Ausstellung.
Ja.
Und wir haben es eben mit der gesamten Ausstellung als Äußerung zu tun. Also im doppelten Sinne der Äußerung einer ästhetischen Direktion und als Äußerung, als etwas Außenstehenden, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Und da hat natürlich, sind die Kunstvermittler nicht nur in dieser Doppelsituation, inwiefern bin ich selber Werk, sondern sie müssen sich selber fragen, inwiefern bin ich selber Besucher.
Ja? Okay.
Und sie finden
weil sie auch andere Arbeiten anschauen.
Na klar, oder weil sie auch selber vor Arbeiten stehen und sagen, die sagt mir nichts. Ja, und man muss dann auch mal zu dem Publikum sagen, tut mir leid, ich kann zu der Arbeit nichts sagen, die sagt mir einfach nichts. Ich kann Ihnen sagen, wann er geboren ist und so weiter, ich kann Ihnen auch ein bisschen was über die einzelnen Bilder erzählen, aber mir persönlich sagt diese Arbeit nichts. Und man hat selber auch, und das ging mir zum Beispiel auch auf der Dokumenta 11 so, Arbeiten, wo man auch nicht jeden Tag hingehen möchte. Ich kann mich auf der Dokumenta 11 an die Arbeit von Ayan Sival erinnern, wo es um den Genozid in Ruanda ging, das wollte ich nicht jeden Tag sehen. Und das habe ich den Leuten auch gesagt, gehen Sie doch rein, aber ich habe das keine Lust mehr wieder anzugucken.
Ja. Okay.
Ja, das war jetzt das Gespräch mit Ulrich Schöttger, dem Leiter der Vermittlung auf der Documenta 12. Und weiter geht es mit dem Bereich Vermittlungsprogramm Aushecken von Ute Marxreiter, Annette Kraus, Claudia Hummel und Ulrich Schöttger zusammen auch entwickelt. Dieses Vermittlungsprogramm richtet sich an junge und jüngste Besucherin der Documenta 12. Denn Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich in einem barocken Heckenkabinett der Karlsaue neben dem Aue-Pavillon mit der Ausstellung ihren Werken und Themen auseinanderzusetzen. Auf welcher Weise eben das Areal von Aushecken dann auch ein Resonanz- und Projektionsraum ist für das Gesehene, das werde ich jetzt gleich in einer kleinen Aufnahme zeigen. Renata Martins und ich haben dann auch versucht, durch die Hecke zu kriechen, aber das hat leider nicht geklappt. Das ist Kindern vorbehalten. Das sind Kinder aus einem Vorort von Kassel, aus einem Kinderhort, die eben 2 Tage an dem Programm von Aushecken teilgenommen haben und dort eben auch
kleine Fotoarbeiten gemacht haben und sich dann zum Schluss das anschauen und auch eben ihre Kommentare dann abgeben. Jetzt geht es weiter eben mit dem Gespräch mit Sonja Parzival. Sie organisiert eben die Schülerführung Weltbewohnen und ja, darüber sprechen wir jetzt.
Die Schüler kommen ja hier alle auch eigentlich aus Kassel. Wie wurden die Schüler entdeckt?
Okay, also ich glaube, ganz wichtig, wenn man von vorne, also Weltbewohnen ist, also erstmal ist das nicht so eine Geschichte oder keine Schülerguide-Geschichte, sag ich mal, sondern Weltbewohnen ist eine ganz langfristige Arbeit, die wir schon letztes Jahr im Oktober angefangen haben. Das war was sich erstmal offen an Jugendliche in Kassel gerichtet hat, wo ganz klar war, also wir nutzen einfach ein Jahr lang Freiraum im Vorfeld der Ausstellung, um über Kunst zu arbeiten, über Kunst zu sprechen, über Sprechen über Kunst zu sprechen, über Vermittlung zu sprechen, mit eben dem Ergebnis, dass die Jugendlichen sich so einen ganz eigenen Blick und so eine ganz eigene Perspektive auf die Ausstellung erarbeiten. Also wo es eben auch nicht darum geht, dass sie in irgendeiner Form Wissen vorgesetzt bekommen, dass sie dann einfach nur übersetzen müssen in ihre Jugendsprache, sondern wo es einfach tatsächlich darum ging, da ganz viel Zeit und Raum zu geben, eigene Aneignungsformen und zeitgenössische Kunst zu ermöglichen. Und das jeweils, also das in einer sehr, sehr intensiven Arbeit, und zwar sehr zeitintensiv, völlig aus diesem Schulkontext raus. Also schon Ansprache ursprünglich war schon mal über die Institution Schule. Allerdings ist es nicht benotet, nicht begleitet. Also es war, ist ganz bewusst gesetzt, dass es sozusagen kein Schulfach ist, sondern wirklich komplett freiwillig, komplett Engagement, komplett in der Freizeit stattfindet und eben extrem viel Aufwand für die beteiligten Leute ist und eben einfach auch sehr kontinuierlich. Also das heißt, wir haben uns anfangs alle 2 Wochen 2 Stunden lang getroffen und also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich da wirklich auf diese Gruppenarbeit und Gruppensituation und Diskussionssituation einlassen. Wie gesagt, eben seit Oktober 2006 kontinuierlich. Die Frequenz der Treffen hat sich immer gesteigert. In den Schulferien gab es dann sowas wie Blogveranstaltungen. Und aus dem, was sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da gebaut haben, sozusagen an Wissen über zeitgenössische Kunst, was jetzt erstmal eben nicht dieses positive Wissen, Kunstwerk XY ist dieses oder jenes, sondern einfach, also wie kann ich quasi, wie kann ich mir selbst einen Zugang zu Kunstwerken schaffen? Wie kann ich darüber sprechen? Wie kann ich da sehen lernen? Wie kann ich anderen helfen zu sehen? Wer spricht wann, wie, wo? Sozusagen diese Geschichte dann in einem nächsten Schritt umzusetzen während der Ausstellungslaufzeit und zu sagen, jetzt entwickeln wir selbst Führungsformate, wir überlegen uns, wie wollen wir mit dem Publikum sprechen, worüber wollen wir mit dem Publikum sprechen. Und im Prinzip diese interne Arbeitsphase, wo es eine Gruppe von 60 Jugendlichen waren, die einfach sehr, sehr intensiv fast ein Jahr zusammengearbeitet haben, zu öffnen und zu sagen, wir gehen jetzt auch in Dialog mit Publikum. Wichtig war daran, dass es nicht darum geht, dass es halt so eine Serviceveranstaltung ist, wo dann jeder möglichst viele Führungen machen muss, sondern dass in diesen Führungen auch tatsächlich noch dieses Experiment wichtig war und auch diese Reflexion und ja auch Freude dabei war. Und also so sehr praktisch heißt es, dass manche Schülerinnen und Schüler 2 Führungen machen und sagen, das reicht mir jetzt. Andere machen 15, 20, offenes Ende. Wir wissen es noch nicht, was wirklich am Ende rauskommt. Aber so es wird weiter experimentiert und ausprobiert und viel drüber nachgedacht, was da eigentlich gerade passiert. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig als Rahmen da außen rum.
Ja. Gibt es in der Zwischenzeit auch vielleicht so Schüler, die Fans haben, also so, dass aus den Schulen sich vielleicht klicken bilden, die sagen, wir gehen jetzt immer zu dem und dem. Gibt es so Schüler, die auch Schüler besuchen?
Das geht nicht. Also weil diese Führungen sind dezidiert für Erwachsene.
Nicht für Schüler?
Nein, also das sind dezidiert Führungen, wo Schüler Erwachsene führen.
Okay. Es könnte vielleicht vorkommen, dass ein Schüler sich sagt, jetzt führe ich mal meine Freunde auch durch die Ausstellung. Geht das?
Ja, aber das, also das sind völlig klar. Also ich meine, man kann immer privat mit Freunden und Bekannten und Familie da durchgehen, aber die Führungen sind tatsächlich für Erwachsene und das ist auch was, was für viele von den Beteiligten einfach extrem spannend ist. Also da geht es natürlich um Sprecherposition. Wer hat sowas wie eine Sprecherposition? Wer spricht wann zu wem? Also es ist natürlich erstmal wirklich eine Umkehrung dieses klassischen Dings. In der Schule hat man den erwachsenen Lehrer, der spricht, und die Schüler, die das Wissen aufnehmen müssen. In dem Fall hat man eine Verkehrung, wo Jugendlichen plötzlich den Erwachsenen die Kunst erklären. Und eben aber dabei nochmal andere Formen der Wissensvermittlung bemühen und experimentieren. Also das macht sehr viel Spannung aus und das hat auch sehr viel Reiz für die. Und es gibt andererseits auch nochmal eine gewisse Sicherheit. Mhm. Das heißt, und das ist, ja, also das mit Gleichaltrigen, also das ist was, was sie so mit ein, zwei Freunden machen, also das weiß ich auch, das macht auch Spaß, aber das ist was anderes als sozusagen die Führungen, wo dann überlegt wird, hey, wie gehe ich eigentlich mit dem Publikum um, was mache ich mit dem Publikum?
Ja, okay, das ist ja dann wirklich nochmal eine andere Anforderung. Und die Schüler haben die auch schon, gibt es da jetzt vielleicht einige, die sagen, sie haben wirklich einen neuen Zugang zur Kunst bekommen und interessieren sich auch für Kunst oder wollen Kunst studieren oder so etwas? Wie beschreiben die ihren Zugang zur Kunst?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist, also ich glaube, dafür stecken wir noch viel zu sehr mittendrin, als dass solche Sachen wirklich schon klar wären. Und es sind einige da, die jetzt Praktikumsplätze an der Kunsthochschule haben, für schulbegleitendes Praktikum. Aber wie das genau aussieht, das ist, glaube ich, alles noch sehr offen. Also, also es gibt einen Jungen, der einen Praktikumsplatz der hat einen Ausbildungsplatz bekommen, weil er hier teilgenommen hat, was aber jetzt nichts mit Kunst zu tun hatte, sondern die waren einfach sehr begeistert, dass er so viel Engagement aufgebracht hat. Aber das sind tatsächlich so Sachen, die muss man sehr individuell fragen bei den Einzelnen und ich glaube, da verändert sich noch sehr viel, weil es ist ja immer noch sehr aufregend, also die Ausstellung läuft ja noch und es gibt ja ständig noch Kontakt und Austausch und Gespräche.
Ja, also auch mit Künstlern möglicherweise.
Ja, klar. Also es war, also wenn die Künstler und Künstlerinnen da sind, ja. Also auch im Vorfeld der Ausstellung schon.
Ja.
Aber jetzt natürlich auch. Also es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten noch.
Ja. Okay. Ja, Weltbewohnen. Wer hat sich das genau ausgedacht? Also das mit dem Weltbewohnen, ist das mehr ein kunstpädagogisches Konzept oder?
Also das ist wiederum ein Konzept, das hat sich entwickelt eigentlich aus einer längerfristigen Arbeit mit Ruth Norg und Robert Bürgel. Also es gab ja mal diese Ausstellungsserie Die Regierung. Und das gab mal, das klingt schon so ewig her.
Das heißt, Sie sind schon länger dabei.
Also es wurde ja im Kontext der Universität Lüneburg in Kooperation mit dem Kunstraum entwickelt und da ging es, ich weiß, wissen Sie irgendwie was über diese Ausstellung, die Regierung?
Ich habe mir das mal, glaube ich, auch angeschaut, aber nicht direkt.
Okay, also das war auf jeden Fall eine Ausstellungsserie, die an verschiedensten Orten, in verschiedensten Institutionen stattgefunden hat und die sehr lokalspezifisch agiert hat und wo es auch sehr stark darum ging, das Medium von Ausstellungen zu befragen und gerade auch Bildung vom Publikum durch das Medium der Ausstellung zu befragen. Da eben verschiedene Dinge und Formate ausprobiert wurden. Und in einer dieser Regierungsausstellungen in Wien in der Sezession gab es dann eben diesen Versuch einer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Also damals war dann die Idee, okay, wir arbeiten mit Schülerinnen und Schülern aus Wien, die dann die komplette Vermittlung dieser Ausstellung halt übernehmen. Und das hatte damals auch schon nicht gemacht. Und da war das dann 22 19 Schülerinnen und einen Schüler aus drei verschiedenen Schulen in Wien und Umgebung. Und da war das Ganze sehr viel kurzfristiger angelegt. Aber es war klar, dass das eine sehr fruchtbare Form des Austausches war.
Mhm.
Und dass sich eben ziemlich schnell die Frage gestellt hat, wie kann man das jetzt auf so eine Institution wie Documenta übertragen? Also wie kann man so eine Form von langfristiger Arbeit, also wo man einfach auch ja, sich Zeit lassen kann, also wo man eben nicht die Dauer von einer Ausstellung hat, wo man im Publikum eine bestimmte Zeitspanne hat, sagen wir mal 3 Tage für einen Workshop, sondern wo man wirklich über mehrere Monate hinweg einfach Sachen ausprobieren kann, merkt, das funktioniert vielleicht nicht, vielleicht kommt man an der Stelle nicht weiter. Man lässt es wieder ruhen und macht mal was ganz was anderes zwischendurch 2 Wochen lang und setzt dann wieder an, also dass man einfach wirklich so langfristig mit Kunst und Publikum arbeiten kann. Also das hat sich eben aus dieser Regierungsausstellung ziemlich schnell gestellt, so als Frage. Und
ist dann eben hier offenbar Fragen geworden.
Genau, also mal eben die Frage, wie kann man es auf Documenta anwenden? Oder wie kann man es für Documenta denken? Ist das was man für Documenta denken kann?
Mhm.
Und da war halt ziemlich schnell klar, dass es möglich ist, dass man aber halt einfach sehr viel langfristiger arbeiten muss, weil einfach viel größere Ausstellungen.
Ja.
Das natürlich dann genau auch mit diesen ganzen anderen Vermittlungskomponenten. Eigentlich hat sich das alles ziemlich parallel entwickelt. Also ich meine, bei Ballrat ging es ja auch sehr stark um diese lokale Verankerung.
Mhm.
Und diese lokale Verankerung spielt natürlich bei den Schülerinnen und Schülern, die hier teilnehmen, auch eine Rolle. Also es ist eine andere, aber es geht natürlich schon darum, dass es natürlich Leute sind, die normalerweise in Kassel sind, die in Kassel auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit der Stadt umgehen, mit Institutionen Bildung umgehen.
Ja.
Und dann eben auch nochmal wirklich mit Schule konfrontiert sind. So auf einer täglichen Basis und eben mit allen verschiedenen Schulformen. Also wir haben Jugendliche aus Reformschulen, wir haben Jugendliche aus, sage ich mal, autoritäreren Schulen.
Mhm.
Von Gesamtschule, also die sind 13, inzwischen sind sie, es ist noch eine 13. 13 bis 19 ist so dieser Altersrahmen und das sind unterschiedlichste Schulformen und innerhalb dieser Schulformen natürlich auch ganz andere Umsetzungen davon, wie Schule oder Wissen und Bildung funktioniert. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen, die dann eine Rolle spielen.
Ja, also beim Lesen der Konzepte hatte ich auch das Gefühl, es geht hier darum, oder es geht um diesen Aspekt auch der antiautoritären Erziehung als Konzept, das ist 70ern oder in freien Schulen ja auch noch jetzt gibt, das nein, also nee. soll nicht solche Freiräume geschaffen werden,
schon.
Wie die Kinder und Schüler auch experimentieren können oder ihre Stadt anders erfahren durch die Ausstellung als Kontext.
Doch, natürlich, aber klar, also es geht natürlich um Experiment, es geht um anders erfahren, aber also ich würde da auf keinen Fall sagen, es geht um anti-autoritär.
Okay.
Es geht schon ganz stark um sowas wie in Strukturen zu arbeiten. Also gerade jetzt bei Weltbewohnen ist es
also
extrem viel experimenteller Freiraum.
Mhm.
Allerdings natürlich dadurch, dass es ganz bestimmte Strukturen gibt, innerhalb derer man sich da sehr frei bewegen kann.
Okay.
Also das heißt.
Also Regeln müssen anerkannt werden.
Ja, also nicht nur Regeln müssen anerkannt werden, sondern Regeln sind einfach nötig. Also ich meine, in dem Augenblick, wo ich natürlich sehr eng in der Gruppenarbeit zusammenarbeiten will, also in dem Augenblick, wo ich mit 6 Leuten gemeinsam eine Kleingruppe bilde von Oktober bis Juli und da engst zusammenarbeite, Sachen mir gemeinsam erarbeite, muss ich mich dann natürlich gegenseitig darauf verlassen können, muss zuverlässig sein und sonstiges. Also da geht es nicht um Regeln, die müssen eingehalten werden, sondern einfach, also es funktioniert halt nicht ohne. Wenn ich sozusagen...
Ja, das ist interessant, aber vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was sozusagen, wenn Sie auch schon in Wien dabei gewesen sind, was ist Ihr Zugang zur Kunst? Ist das aus der Soziologie oder aus der...
Kulturwissenschaften.
Im allgemeinen Sinne?
Nee. Also meiner jetzt persönlich.
Nicht Kunstwissenschaft? Oder?
Nein, Kulturwissenschaften, also eigentlich ein sehr, sehr visueller Zugang.
Ja.
Also es geht darum. Also nicht kunsthistorisch, aber auf jeden Fall bildwissenschaftlich.
Mhm.
Also auf jeden Fall einer, der sehr stark auf ästhetische Erfahrungen und Betrachtung setzt.
Mhm. Und das übertragen Sie dann in dem Sinne auch auf die Vermittlungskonzepte, also diese Form der
Genau, also wo es aber sozusagen auch, also wo es einerseits sehr stark um eine eigene ästhetische Erfahrung geht, die aber gleichzeitig sozusagen in so etwas wie einem gesellschaftlichen, politischen Kontext gesetzt wird.
Ja. Meinen Sie, die Künstler hätten vielleicht, jetzt die teilnehmenden Künstler hätten auch vielleicht diese Form der Vermittlungskonzepte entwickeln können? Oder sollen die gar nichts mit Vermittlung zu tun haben?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, das hängt von der Art zu arbeiten ab.
Also es würde auch möglich sein, dass Künstler auch Teil sind der Vermittlung, indem sie auch über ihre Arbeiten sprechen.
Ja klar, das sind sie ja sowieso. Also das sind wir sowieso sehr stark, glaube ich, in allen Bereichen. Das hat der Ulrich Schöttger ja bestimmt auch. Also es ist total klar, dass es natürlich da ein Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern stattfindet, der je nachdem, wie die einfach arbeiten, aussieht. Sehr unterschiedlich.
Ja.
Ja, jetzt die Arbeit von die Gitarren von Sadan Afif. Und das war das Gespräch mit Sonja Parsifal. Und in der zweiten Stunde von Axiom werden wir eben eine Schülerführung begleiten und dann auch ein Gespräch hören mit Achim Vorreiter über das Experiment Exkursion in Kassel.
Come again, I didn't catch what you said. Come again, I didn't like what you meant. I